The One Social, dein Podcast rund um Social Media Marketing und Branding. Wir berichten über exklusive Insights, spannende Learnings und lassen dich hinter die Kulissen unseres Agenturlebens blicken.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge vom The One Social Podcast. Heute wollen wir mit euch über die Aufklärung von Trends und Mythen in der Fashionbranche sprechen. Unter anderem wollen wir die Fashion Industry de-influencen und wir haben auch einige Tipps für Newcomer in der Branche dabei. Und meine wunderbare Gästin heute ist Valentina.
Hallo.
Hi.
Möchtest du dich einmal kurz vorstellen? Wer bist du und was machst du in der Fashionbranche?
Ja, erstmal vielen Dank für die nette Einladung. Ich bin selbstständige Modejournalistin und ich mache Social Media und schreibe ganz klassisch. Also quasi das Best of both worlds.
Sehr cool. Wir verlinken natürlich dein Instagram und dein TikTok auch in unseren Shownotes. Da hast du mittlerweile ja auch echt viele Follower. Also auf Instagram über 60.000 und bei TikTok gehst du auch auf die 40.000 zu. Und du berichtest da tagtäglich über Trends und klärst über die Modebranche auf. Was für eine Rolle spielt Social Media in deinem Arbeitsalltag?
Schon eine sehr große. Also für mich sind 60.000 jetzt auch ziemlich viel. Es ging jetzt aber auch relativ schnell. Ich bin Anfang Dezember mit 11,9 gestartet. Das ist dann ja doch ein relativ großer Zuwachs in schneller Zeit. Ich habe mir das lange nicht so gegönnt, weil ich immer gedacht habe, ach, Social Media, das kann man als Hobby machen oder an der Seite und dann wird es schon irgendwann entweder funktionieren oder nicht. Und dann habe ich mich jetzt mal hingesetzt und gesagt, eigentlich habe ich da Bock drauf. Und das war immer so ein Was-wäre-wenn. Und dann hat man sich nicht irgendwo fest anstellen lassen, weil man dachte, eigentlich würde ich doch ganz gerne das machen. Und dann habe ich es Vollzeit gemacht und dann lief es total gut. Also jetzt eine große Rolle, das musste ich mir aber auch gönnen quasi.
Okay, das klingt total spannend. Wie ist denn dein Weg generell in die Branche gewesen? Was hast du für einen Background? Bist du Quereinsteigerin oder hast du das Ganze auch studiert?
Also ich habe tatsächlich ganz klassisch Modejournalismus und Medienkommunikation studiert, beziehungsweise das ist eigentlich eine Ausbildung, da wird immer nicht so gern drüber geredet, aber bei der AMD, das ist im Moment die einzige Hochschule, die das anbietet, das ist auch privat, gab es ganz lange gar keinen Bachelor, ich glaube erst seit 2 Jahren oder so, da falle ich schon drüber. Also ich habe noch so einen englischen Top-Up-Bachelor in Fashion Management und Media Communication, das ist aber jetzt eigentlich natürlich ganz gut, weil ich schon immer merke, dass der Management und der BWL-Anteil, auch wenn er mir nicht so gut gefällt, persönlich doch ganz, ganz sinnig ist, vor allen Dingen, wenn man selber Richtung Social möchte. Genau, und dann habe ich danach freigearbeitet für verschiedene Magazine. Ich habe immer noch ab und zu mal für einen Tagesspiegel geschrieben, während ich studiert habe. Da hatte ich mal ein Praktikum gemacht und genau, dann stagnierte ich etwas. Weil ich mich an vielen Journalistenschulen beworben hatte und die sagten mir alle, ich bin zu weit in der letzten Runde. Beziehungsweise einmal musste ich auch ins Krankenhaus und durfte dann nicht wiederholen. Oh. Und einmal hat es dann jemand in der Schweiz aus Zürich bekommen, wo mir dann auch intern kommuniziert wurde. Haben wir halt genommen, weil wohnt um die Ecke so. Mhm. Also viele unglückliche Zufälle und bei so Juniorstellen und so klassischen journalistischen Stellen hieß es halt oft, ja, alles gut, aber zu wenig Arbeitserfahrung. Und dann stand ich da halt und war so, niemand will mich weiter ausbilden und niemand will mich anstellen quasi. Und so kam das dann, dass ich dachte, okay, dann mache ich es einfach selbst. Das klingt jetzt ein bisschen schöner, als es war.
Ja.
Also eigentlich habe ich es gemacht, damit ich es dann für mich im Kopf abhaken konnte. Also ich hatte es halt immer, jeden Tag habe ich gedacht, ich müsste eigentlich, habe es dann nicht gemacht. Und habe dann gesagt, okay, ich poste jetzt im Dezember jeden Tag, damit ich es dann abhaken kann und sagen kann, es hat nicht geklappt. Und dann hat es auf einmal geklappt.
Ja, es hat auf jeden Fall geklappt. Also es lässt sich festhalten, der Weg ist nicht unbedingt immer einfach und auch nicht unbedingt immer gerade. Und darauf werden wir ja auch später nochmal zu sprechen kommen, was du daraus so für dich mitnehmen konntest und was auch wirklich wertvolle Tipps und Learnings sind. Aber vorher, ich habe es eben schon angesprochen, wollen wir einmal über den großen Trend De-Influencing sprechen. Du hast es dir ja nämlich auch zur Aufgabe gemacht, mit deinen Videos eigentlich quasi die Modebranche ja nicht nur zu De-Influencen, sondern auch zu enthüllen oder auch mal einen Einblick hinter die Kulissen zu geben. Und bevor wir da einsteigen, noch ganz kurz für alle, die jetzt zuhören, die nicht ganz genau wissen, was mit dem De-Influencing-Trend gemeint ist. Das ist ja eigentlich die Gegenbewegung zum klassischen Influencing-Trend. Ja, hervorgerufen durch eben diesen Wunsch nach Entzauberung, vielleicht nach mehr Authentizität, nach mehr Transparenz in ganz vielen Bereichen, gar nicht nur rein in der Fashionbranche, aber natürlich gerade das Thema Transparenz in der Modebranche extrem wichtig und extrem wertvoll, gar nicht nur hinsichtlich Nachhaltigkeitsthemen, sondern eben auch, was Werbebotschaften angeht, was den ganzen Überkonsum angeht. Ich finde das total spannend. Erzähl doch gerne mal mehr darüber. Was hast du dir zur Aufgabe gemacht?
Es ging eigentlich relativ organisch. Ich habe mir das gar nicht so genau überlegt. Mein erstes Video so auf TikTok war tatsächlich, wie entsteht ein Trend, weil ich mich zu dem Zeitpunkt sehr viel mit Trendforschung beschäftigt habe und das eigentlich ein spannendes Learning fand, dass durchaus durch so Trend-Forecasting-Portale zum Beispiel in der Branche ganz viel Trends auch konstruiert werden oder extrem gepusht werden, die so eigentlich aus der Gesellschaft gar nicht hinausgegangen wären. Und das war dann so ein Learning, wo ich dann dachte, ah, das ist eigentlich auch für viele andere Leute interessant. Und beim Tagesspiegel habe ich für die Älteren die Trends erklärt. Also da war ich so der Erklärbär, weil die Leser halt, die Leserinnen halt älter sind. Dementsprechend war das irgendwie relativ nativ und macht mir sehr viel Spaß, weil ich auch das Gefühl habe, dass viele Leute in der Modebranche sich so extrem darauf ausruhen, beziehungsweise sich diese Mechanismen halt immer noch so zunutze machen. Also ich halte jetzt nicht so viel von dieser ganzen so extrem coolen Bubble. Es klingt immer so ein bisschen doof, aber ich finde das veraltet und mir macht es dann auch Spaß, ein Stück weit die ein bisschen zu ärgern. Wobei ich aber auch zum Beispiel auf der Fashion Week von genau solchen Leuten, jetzt keinen Namen genannt, total positiv drauf angesprochen wurde. Und die fanden das total cool und die haben, glaube ich, dann auch das Gefühl so, ah cool, da traut sich mal jemand was zu sagen. Und das ist dann eigentlich gar nicht so negativ aufgenommen worden, wie ich dachte. Und immerhin wurde ich überhaupt eingeladen. Da hätte man ja auch sagen können, nee, die will man jetzt auf keinen Fall dabei haben.
Von welchen Mechanismen hast du da genau im Kopf, wenn es so darum geht, Kaufverhalten zu beeinflussen oder vor allem auch so unsere Trendwahrnehmung zu beeinflussen? Du hast ja gerade schon gesagt, das ist ein bisschen auch eine selbsterfüllende Prophezeiung.
Genau, es gibt ja einerseits wirklich Firmen, die sich damit beschäftigen oder so Trend-Forecasting-Portale. Da kostet dann Zugang irgendwie 30.000 Euro. Das ist gar nicht einsehbar für normale Menschen. Natürlich auch, weil das einen gewissen Wert hat, aber sicherlich auch, damit das gar nicht so transparent ist. Und dann gibt es natürlich noch so diesen typischen Influencer-Mechanismus, dass man halt versucht, einen Lifestyle zu verkaufen, was ja im Marketing auch in Ordnung ist und auch immer da gewesen ist und auch, glaube ich, immer da sein wird und auch völlig in Ordnung ist, wie gesagt, aber dass man versucht, Menschen unter Druck zu setzen und mit so gewissen unrealistischen Bildern und auch, also darüber spreche ich gar nicht so viel, aber zum Beispiel, dass ganz viele Influencer inzwischen so ein Team aus 10 oder 15 Leuten haben und dir dann halt vermitteln wollen, dass deine Haare dann eben wegen dem Produkt so aussehen oder sowas, ne? Ja. Ganz klassisch bei einer Haartönung und dann gehen die zum Friseur und lassen sich da die Haare tönen. Und halten es dann da die Kamera, das halte ich schon für grob fahrlässig. Also es ist einfach wirklich Betrug, auch meiner Meinung nach. Ist ein hartes Wort. Aber ja, es gibt auch viele psychologische Mechanismen, die sich da schlau zunutze gemacht werden. Zum Beispiel, umso öfter man etwas sieht, umso mehr gewöhnt man sich dran, kennt man vielleicht privat auch, wenn man einen Trend sieht und denkt sich, oh Gott, was ist das? Mein Lieblingsbeispiel ist immer Radlerhosen. Ich glaube, da dachte sich jeder erstmal so, um Gottes Willen. Und dann hat man sich irgendwie daran gewöhnt, es ist ja auch praktisch, also es gibt zu einem Trend auch immer mehrere Punkte, so ist es praktisch, es muss irgendein Bedürfnis erfüllen und wenn dann was alle Bedürfnisse erfüllt, hält sich das richtig lange, wie zum Beispiel der Sneaker, so da sehen die meisten Leute gut drin aus, macht einen schlanken Fuß, ist super praktisch, super haltbar und umso mehr Faktoren ein Trend halt hat, umso mehr hält er sich und umso echter ist der auch, würde ich sagen. Und wenn jetzt ein Trend nur den Faktor hat, dass jetzt irgendwie eine Influencerin oder viele Influencerinnen dafür bezahlt werden, dafür zu werben, dann fühlt man das auch. Und ich glaube, der Endkonsument fühlt es auch. Also ich glaube, es ist gar keine Möglichkeit mehr, das zu machen, weil die Konsumenten so schlau werden, auch bestimmt durch so Content wie meinen, aber auch vom Gefühl her. Also ich sehe auch viel so Kommentare von ganz, ganz jungen Mädchen, so 12, 13, die sagen, also das glaube ich dir jetzt nicht. Und das war einfach früher nicht so. Ich glaube, wir kennen alle vielleicht Menschen, ältere Menschen in unserem Umfeld, die ganz krasse Abschlüsse haben und dann teilweise da auf Facebook so Videos anschauen, wo die dann wirklich denken, das ist von der Tagesschau, obwohl das total schlecht KI unterlegt ist. Sowas würde einem jungen Menschen niemals passieren. Also das finde ich auch interessant. Es ist für mich gar nicht so eine Entscheidung von, ich sag jetzt mal Marketingmenschen, da irgendwie in die Richtung zu gehen, sondern auch die einzige Möglichkeit, glaube ich.
Ja, wir beschäftigen uns ja tagtäglich mit der, oder betrachten das Ganze von der anderen Seite. Wir machen nämlich natürlich Werbung für unsere Kunden und unsere Kundinnen. Wie können denn Brands in deinen Augen auch authentischer kommunizieren oder auch diese übermäßigen Konsumanreize vermeiden und trotzdem nicht an Relevanz einbüßen am Markt?
Also ich glaube, es ergibt total Sinn, wirklich kleinere Leute sich ins Boot zu holen. Also mit kleiner meine ich jetzt weniger Follower. Also ich glaube schon, dass es langfristig zu so nischigeren Creatoren hin tendieren wird. Es gibt ja auch einfach Leute, die haben ganz tolle Haare und das sind dann auch die echten Haare. Ich sage das auch immer gerne. Es gibt auch Menschen, die sehen aus wie Models. Ich finde das immer ein schwieriges Storytelling, immer zu sagen, niemand sieht so aus oder niemand ist so schlank. Wenn man dann wirklich mal jemanden sieht, der dann so schlank ist oder so tolle Haut hat, dann fühlt man sich, also ich auf jeden Fall, fühle mich dann immer sehr schlecht und denke mir, okay, es geht doch. Und dann bin ich immer eher so, jeder hat da so seine Stärke. Und wenn man zum Beispiel dann jemanden, der sich total für Schuhe begeistert und Schuhe sammelt, der dann einen Schuh vorstellt, dem nimmt man das ja total ab. Und das ist ja dann auch eine Sammlung. Und dann hat man halt 150 Paar Schuhe. Also da bin ich auch niemand, der sagt, Überkonsum, jeder muss nur ein paar Schuhe haben. Aber halt, wenn jemand halt für Schuhe Werbung macht und dann wieder für das und dann wieder für das und jedes Mal so tut, als wäre es jetzt für die Person so das Tollste der Welt, ist es halt nicht glaubhaft. Und also für mich Storytelling-mäßig ist es das Schönste, wenn so kleinere Influencer, die vielleicht auch von Marken schon Produkte so gezeigt haben, halt von denen was bekommen und sei es irgendwie nur PR, also einfach nur zugeschickt, da leuchten die Augen, das ist so, oh mein Gott, meine Dream-Brand hat mir, und wenn es nur ein Lippenstift zugeschickt hat, das finde ich zum Beispiel eine total schöne Möglichkeit, weil da gibt es eigentlich nur Gewinner, so die Person freut sich total, es ist total nativ, es ist für die Marke kein großes Investment und da würde ich, wenn ich eine Marke wäre oder wenn ich eine Agentur wäre, auch einfach mal so scouten, wer vielleicht überhaupt schon sich in der Welt bewegt und wer solche Sachen, also solche Produkte schon zeigt. So, das wäre meine Idee.
Ja, also vor allem einfach die Wahl der Partner und Partnerinnen, die für einen Werbung machen sollen, irgendwo viel gezielter auswählen. Gibt es denn Marken, die es in deiner Sicht gerade schon sehr, sehr gut machen, wo man sich gut orientieren kann, auch als andere Marke vielleicht?
Also ich habe lange darüber nachgedacht. Ich bin, was so Nachhaltigkeit ist eigentlich gar nicht so sehr mein Thema, weil ich mich einfach nicht so gut damit auskenne, wie jemand, der jetzt da wissenschaftlich gearbeitet hat. Aber ich fand an Armed Angels in der Kommunikation sehr interessant. Also ich habe neulich auch was für die gemacht, also wurde gebucht. Und die hatten in der Kommunikation stehen, intern, bitte sagt nicht, dass es nachhaltig ist, weil nichts jemals nachhaltig ist, wenn wir es neu produzieren. Und das kommunizieren die aber auch so nach außen und schreiben das irgendwie auf die Website. Und das fand ich halt sehr ehrlich, weil am Ende des Tages ist es ein neues Kleidungsstück. Das fand ich eine interessante Herangehensweise. Also ich glaube, so ein starker Claim oder auch so eine gewisse Ehrlichkeit ist sehr klug. Und das machen die meiner Meinung nach auch witzig und so frisch. Also gerade bei Nachhaltigkeit ist ja immer noch ein Stempel drauf, gerade in Deutschland. Und auch wenn das jetzt eher Basics sind, finde ich das eigentlich ein starkes Statement. Also ich glaube, sich stark zu positionieren und auch ehrlich zu sein. Natürlich muss man jetzt auch nicht sagen, ja, unsere Produkte sind schlecht oder unsere Produkte sind unnötig. Aber Ehrlichkeit siegt da, glaube ich, und gibt dem Endverbraucher auch ein gutes Gefühl, ja.
Glaubst du, Marken können auch einen positiven Einfluss mit ihrer Außenpräsenz, nenne ich es jetzt mal, und bewusst nicht Werbung, sondern wirklich mit ihrer Präsenz schaffen? Also zum Beispiel, wenn man sich eher gegen diese ganzen Schönheitsideale, die für manche Leute glücklicherweise erreichbar sind, aber ja für die breite Masse eben vielleicht nicht in wirklich jeder Facette erstrebenswert sein sollten. Ja, wie können Brands ihre Botschaften auch vielleicht positiv nutzen, um einen positiven Impact zu haben, weil sie ja nun mal schon Einfluss auf die Gesellschaft nehmen, zwangsläufig?
Ja, ich glaube auch, also ich habe das lange auch gar nicht so geglaubt mit der Diversity, dass es so, also von einem pessimistischen Standpunkt dachte ich immer so, ja, ist ja auch irgendwie nur ein Trend und es nimmt ja auch schon wieder ab und so. Aber wenn man jetzt zum Beispiel diesen psychologischen Effekt nimmt, dass das Auge sich gewöhnt und dass man sich an gewisse Sachen gewöhnt, dann kann man auch einfach durchs Branding oder durch die Models, die man bucht oder durch die Creator, die man bucht, damit einen Unterschied machen, weil es dann einfach normalisiert wird oder einfach das Bild der Gesellschaft zeigt, dass ja auch überhaupt da ist. Also das ist ja auch absurd, weil es ist ja, man fabriziert ja nicht ein Bild, wie das so gerne irgendwie von rechts dann gesagt wird, so eine bunte Gesellschaft, sondern wenn man auf die Straße geht, sieht man, da sind alle möglichen Menschen und die sind klein und groß und whatever. Also ich glaube, das ist auch wieder dieses Authentische und man merkt auch, wenn eine Firma sich in Anführungszeichen zu schön ist, um mal was zu riskieren, ne? Also ich glaube, positiv ist wirklich Leute zu unterstützen, die irgendwas in irgendeiner Art und Weise Positives machen, weil ich glaube eh, dass es in die Richtung geht. Das ist halt den ganz klassischen Influencer wahrscheinlich in der Form, außer die oberen 4%, wie auch Topmodels jetzt zum Beispiel, die wird es immer geben. Das ist ja auch, hat ja auch eine Daseinsberechtigung, sind ja auch wunderschöne Menschen. Aber ich glaube, eigentlich geht es zum Inhalt hin, also ähnlich wie auch bei mir, dass man irgendwie ein Thema hat. Und wenn man dann als Firma jemanden unterstützt, der was Gutes macht oder der was Gutes zu sagen hat, dann muss das für mich zum Beispiel persönlich überhaupt nicht mal in der Anzeige oder in dem Placement sein, sondern dann denke ich mir einfach, ah cool, cool, dass die hier diejenige mit 50.000 Followern genommen hat, die jetzt immer über nachhaltige Mode redet oder jetzt bin ich voll über Nachhaltigkeit oder die aus ihrer der Kultur ihrer Eltern erzählt oder verschiedene Stoffmuster erklärt irgendwie. Da muss, dass man sich als Firma einfach mit guten Leuten assoziiert, in Anführungszeichen. Na gut, ist jetzt von mir gewertet, aber ich glaube, das ist eigentlich ähnlich wie, ganz doof, aber so bei einer WM oder beim Super Bowl oder auch bei der Tagesschau, es wird ja auch ausgewählt, was für Spots da laufen. Ne? Und ich denke mir schon auch manchmal bei großen deutschen Tageszeitungen, die renommiert sind, was da so teilweise an Werbung an der Seite läuft, irgendwie ganz, ganz seltsame Fake News und irgendwie mit diesem Bauchfett-Trick verbrennen sie irgendwie. Hm. Ich mir denke, wie können die sich solche Werbung da drauf ballern? Also das finde ich schon gruselig. Und um es wieder ins Positive zu spinnen, also sich die Leute wirklich auszusuchen und nicht jeden mitzunehmen, nur weil der jetzt gerade, also ich weiß, jede Art von Publicity ist gute Publicity, aber langfristig ist es, glaube ich, schlauer, sich da Leute zu suchen, die in irgendeiner Form was machen. Und es muss ja nicht was Aktivistisches sein oder so. Es kann ja auch jemand mit einer Leidenschaft für Bergsteigen sein, wo die Leute sich denken, ah cool, jetzt kann sich der Jochen mit der Leidenschaft für Bergsteigen, deswegen kann der jetzt weiter den ganzen Tag bergsteigen, weil die Firma so nett ist und ihnen das Equipment gibt. So, das ist für mich auch schon ein toller Moment und so. Und die Leute sind auch dankbar. Ich finde, das merkt man auch so. Und langfristige Partnerschaften. Also wenn es irgendwie geht langfristig, weil dann habe ich das Gefühl, also umso länger das ist, umso mehr ist da halt so diese Bindung und Assoziation auch zu den Firmen und dann ist es so eine richtige Einheit und das finde ich nett.
Ja. Ist das auch dein Ansatz, deine Liebe mit Mode quasi mit diesem, also mit dem Wunsch danach einen positiven Impact zu nehmen irgendwie auf diese ganze Branche?
Ja, würde ich schon sagen. Also ich bin ja immer sehr, also irgendwie bin ich jetzt sehr im deutschen Markt angekommen, lustigerweise. Gut, ich spreche auch Deutsch, aber dementsprechend habe ich mich jetzt schon viel damit beschäftigt und es ist halt wahnsinnig krass, wie schlecht Mode oder modisch sein oder das geht ja auch in die Themen Beauty rein oder so Frauenhobbys in Anführungszeichen immer noch gesehen werden. Das hat mich schon sehr schockiert und das auch irgendwie, also ist jetzt ein krasses Wort, aber teilweise wirklich ein Leidensdruck, weil eben nicht jeder in einer Großstadt wohnt. Schätze ich halt sehr an Social Media, dass man halt direkt Feedback hat und ich habe auch nur meine, nicht mal 50% meiner Follower wohnen in großen Städten. Also der Rest ist irgendwo verteilt und deswegen finde ich schon wichtig, da auf die einzelne Person so einzuwirken und das auch zu können. Ne? Also man merkt wirklich, das macht einen Unterschied. Die Leute schreiben dann, heute habe ich mir was angezogen, das hätte ich mich sonst nicht getraut oder morgen werde ich meinem Chef dein Video schicken oder sowas. So gibt es dann so Kommentare, wo ich dann darüber geredet habe, dass irgendwie im Berufsleben, wenn man sich schicker ansieht, dass das dann oft der Chef denkt, jetzt kann die sich nicht konzentrieren, weil die schick angezogen ist, was total absurd ist, weil man sich ja nicht bei der Arbeit anzieht.
Ja.
Also was, so kann man in der Freizeit machen, was man will. Aber dann so also der direkte Impact, das motiviert mich auch total, muss ich ehrlich sagen, weil es halt echte Leute sind. Ne? Wenn man, ich habe ja den Vergleich, wenn man für eine Tageszeitung schreibt etc., kriegt man halt mal ein paar Leserbriefe, das sind meistens auch nicht so nette. Und man hat das Gefühl, man schreibt sonst nicht.
Die Google-Rezension.
Ja, exakt. Ähnliches. Und immer, jetzt habe ich mein Abo gekündigt. Und das ist auch mal ganz süß, weil die Leute halt denken, jetzt wegen des Abos wird die Zeitung untergehen. Aber langfristig haben sie natürlich auch recht.
Ja.
Und ich habe das Gefühl, viele schreiben auch ins Leere. Tatsächlich. Also die Themen, die da so aufgegriffen werden in Print, und das ist, glaube ich, nicht nur, weil es Print ist, ist teilweise einfach nicht zeitgemäß und es ist einfach nur eine ewige Schleife. Und ich habe direkt das Feedback halt durch die Zahlen.
Da sind wir eigentlich auch schon ein bisschen bei unserem nächsten Themenfeld. Denn vor allem von, ja, vielleicht auch den Menschen, die nicht so an der Quelle zur Modeindustrie sitzen, weil sie eben nicht in einer der wenigen großen Städten ansässig sind, bekommen wir, aber ich glaube auch du, wir haben ja auch im Vorfeld drüber gesprochen, auch Mitarbeitende bei uns in der Agentur ganz, ganz oft die Frage gestellt, wie kann ich überhaupt irgendwie Eintritt in diese, ja, in diese so glorifizierte Branche finden? Natürlich gerade viele junge Frauen, wie du auch gesagt hast, die sich total für das Thema interessieren. Aber vielleicht nochmal vorab, du hast ja gerade auch schon gesagt, Social Media nimmt einen sehr, sehr großen Einfluss. Wie hat sich die Modebranche in den letzten Jahren verändert, aber damit auch eben das Jobumfeld? Also welche Möglichkeiten haben ja Newcomer in der Branche überhaupt aktuell?
Ich würde schon sagen, dass jetzt eigentlich so ein guter Zeitpunkt war wie noch nie. Also erstmal eine positive Nachricht zum Start. Also ich war ja an der Privatuni und ich kommuniziere das auch immer ganz klar. Es gibt ja auch viele, die dann immer so da drum rumreden und so. Ich sag jedem, der mir schreibt, dass das eigentlich überhaupt nicht sein muss. Gerade so im Journalismus kann man super quer einsteigen, aber auch in andere Bereiche. Ich würde wirklich versuchen, alles zu nutzen, was da ist quasi. Also es hat ja heutzutage jeder irgendwie Zugriff auf irgendwelche Software, womit man halt coole Lebensläufe machen kann oder wirklich so klassischen Video oder sowas zu machen, irgendwie auf sich aufmerksam zu machen. Mhm. Das muss ja auch nicht gepostet werden, das kann ja auch nur für den Arbeitgeber sein. Ich finde es auch immer eine schöne Möglichkeit, irgendwie, wenn man eine Initiativbewerbung macht, zum Beispiel, wenn ihr jetzt eine tolle Marke habt, mit der arbeitet, die ich total toll finde, dass man dann mal so einen Pitch macht, wie man das selbst machen würde zum Beispiel. Und da hat man ja auch die Ressourcen online. Es ist alles nicht, kein Hexenwerk. Jeder kann sich anschauen, wie so ein Pitch funktioniert. Jeder kann eine gute Idee haben, der sich dafür interessiert. Gerade die Leute, die Sachen nutzen und noch nicht so voll sind mit ganz viel Berufserfahrung, haben meiner Erfahrung nach auch ganz gute Takes. Also kurz gesagt, einfach initiativ irgendwie auf sich aufmerksam machen. Das ist halt wirklich so Attention Economy, so doof das klingt. Aber auch im Job habe ich auf jeden Fall das Gefühl, ja.
Was gibt es denn überhaupt für verschiedene Bereiche, in denen man sich bewerben kann? Ich glaube, so das Klassische hat man wahrscheinlich vor Augen, unter anderem auch Modejournalismus, Design, Social Media Marketing sicherlich auch, gerade wenn man jetzt über Social Media mit dem Ganzen in Berührung kommt. Aber die Modebranche ist ja einem absoluten Wandel unterworfen, nicht zuletzt auch durch zum Beispiel KI etc. Was tun sich da auch für neue Möglichkeiten auf, wo man vielleicht noch gar nicht so dran gedacht hat?
Also ich persönlich bin immer ein großer Fan, beziehungsweise rate das immer vielen. Es gibt viele Menschen, die auch älter sind, die sagen, ich habe jetzt schon Informatik studiert oder ich habe jetzt schon Politikwissenschaften studiert. Und ich bin immer so, das ist das Beste, was passieren kann. Weil ähnlich wie bei einem Journalist, du kannst eine super Journalistin sein, du kannst eine super Werberin sein, Marketingperson sein, aber wenn du nichts hast, worüber du schreiben kannst oder reden kannst oder nicht eine Expertise in irgendeinem Feld, dann ist es irgendwie leer. Und dementsprechend, gerade natürlich, was KI und sowas angeht, sehr viele so technische Bereiche, in denen man sich bewerben kann. Aber ich bin zum Beispiel auch großer Fan und ich folge total vielen, es sind tatsächlich, glaube ich, nur Mädels, die irgendwie in der IT ansässig sind und daraus dann so zahlenmäßig so Fashion Reports zum Beispiel machen, auch so visuell.
Data but make it fashion.
Zum Beispiel, ja, genau. Und da bin ich immer so, interessant. Aber genauso kann man auch Biologie studieren zum Beispiel und dann da Thema irgendwie neue Stoffe oder nachhaltige Stoffe etc. forschen. Es geht wirklich eigentlich alles. Man kann eigentlich, ich würde so weit gehen und sagen, du kannst jedes Thema oder jeden Studiengang, jedes Interessensgebiet, jedes Vorwissen irgendwie in die Richtung wenden, dass es irgendwie in die Branche kommt. Und es ist meistens sogar besser, weil das einen halt abhebt von den 30 Mädels an der AMD, die alle Medienkommunikation studiert haben oder Fashion Management. Die sind alles mega schlaue Leute, aber da muss man halt auch sagen, so klar, wenn man bei einem nachhaltigen Brand ist und dann hat da jemand noch einen ganz tollen Studiengang und einen Bachelor oder sogar, ich kenne auch Leute, die haben Doktor in solchen Bereichen und arbeiten trotzdem mit. Trotzdem ist es ganz abwertend, aber denken sich viele nicht in der Modebranche, ne? Also das ist gerade eher gut, wenn man nicht so diesen ganz klassischen Lauf hat.
Gibt es denn trotzdem Skills, die man ja einfach mitbringen sollte, wenn man sich in dem Bereich bewirbt?
So Resilienz, Sachen nicht persönlich nehmen. Ich glaube, das ist in jeder Branche wichtig. Es wird besser. Es ist ein bisschen wie alte Lehrer, die ganz alten Lehrer, die sehr unfreundlich sind. Nicht alle, aber viele gehen in Rente. Es wird immer besser. Und nichts persönlich nehmen. Egal wie bei Social Media auch. Ne? Kritik annehmen, aber nichts persönlich nehmen. Und wirklich dieses ganz Kitschige sich anschauen, wie viele Leute erst mit 40 oder 50 irgendwie den Moment ihrer Karriere hatten. Ne? Oder auch Schauspieler oder wer auch immer. Also einfach weitermachen.
Also dein Fazit ist eigentlich, dass die Modebranche so offen steht wie noch nie und dass man wirklich einfach das, was man gut kann und worin man vielleicht auch ausgebildet ist, einfach schaut, wie man das gewinnbringend einsetzen kann und sich natürlich gut auch selber verkaufen. Also ich denke, Kommunikation und wahrscheinlich auch irgendwie, Offenheit ist da auch auf jeden Fall super wichtig. Jetzt kommen wir auch schon langsam zum Ende unserer Folge und ich frage mal ganz gerne meine Gäste am Ende nochmal, was wünschst du dir für die Branche? Was ist so vielleicht auch dein Zukunftsausblick, aber was wäre auch so deine, wirklich Hoffnung für die ganze Industrie?
Also ich wünsche mir mehr Meinungen, mehr Standpunkte, das geht eigentlich Hand in Hand mit dem Thema verschiedene berufliche Hintergründe, mehr Diversität, nicht nur im klassischen Sinne, sondern auch mehr Bereiche, mehr so Drive und Spirit irgendwie. Ich habe das Gefühl, es ist ein bisschen festgefahren gewesen. Und auch wenn man immer sagt, ach, Social Media ist alles im Wandel, das ist auch ganz gut, weil vorher sind 15 Jahre auch nicht wirklich viel passiert. Und da gab es dann eben nur die 3 Jobs bei der Vogue und die haben dann eben oft auch Leute bekommen, die eben Leute kannten. Und da tut sich einfach wahnsinnig viel. Und was ich immer sage, wenn es die Stelle nicht gibt, die du gerne haben willst, dann erfinde sie. Also ich habe schon mit so vielen Leuten geredet, die sagen, ich sag, da wird keine Stelle bei Bräuninger frei werden. Zum Beispiel, sie wollte gern zu Bräuninger, hatte aber eine super krasse Expertise zu so ganz vielen Themen. Und ich sag, du musst dir das erfinden, mach einfach Consulting für ganz viele verschiedene Luxusfirmen. Weil ihr aufgefallen ist, dass da einfach eine totale Nische offen war und das hat sie auch geärgert. Also oft kommt es auch von so einem Ärger, so warum machen die das? Das verletzt mich oder das finde ich doof. Und dann wirklich zu schauen, wo finde ich die Nische und wie kann ich mich anbieten? Ich rate auch wirklich, auch wenn es furchtbar ist, teilweise selbstständig zu sein, auch sich ruhig mal trauen, so am Anfang Selbstständigkeit, wenn man das ganz klein macht und keinen hohen Lebensstand hat, dann ist es manchmal auch ganz cool und also es kann auch richtig gut funktionieren und wenn nicht, glaube ich, dass man keine Angst mehr vor den Arbeitgebern haben muss. Aber wenn man sagt, ich habe mich eben mit Anfang 20 selbstständig gemacht und es hat nicht geklappt, aber das war meine Website und das war mein Businessplan und ich habe es mit Herz und Seele gemacht, aber es wollte halt keiner haben, weil die Welt war nicht bereit oder was auch immer, dann kann ich mir keinen modernen Arbeitgeber vorstellen, außer Leute, bei denen ich eh nicht arbeiten wollen würde, die sagen, nee, das finde ich jetzt ganz schlimm. Ich finde es echt schade, dass du nicht 3 Jahre in der Marketingagentur bei dir auf dem Dorf gesessen hast.
Ja.
So doof, wie das klingt, ne? Also einfach machen. Und, habe ich in der Uni gelernt, wenn man jemanden so ganz toll vergöttert, oder das ist ein doofes Wort, aber wenn man jemanden ganz, ganz toll findet, einfach mal auf LinkedIn in den Lebenslauf schauen, wo die Leute waren, die den Job haben, den du haben willst. Mhm. Das wird dann eh nicht so klappen, du wirst dann eh, weil jeder Mensch ist anders, bei anderen Stationen rauskommen, aber das fand ich interessant. Also einfach auch bei Leuten aus der Branche schauen, wo waren die? Und man würde sich wundern, wo die teilweise waren. Das ist total lustig.
Ja.
Also komme ich auch wieder zum Thema, das ist kein gerader Weg.
Ja, und du bist das beste Beispiel dafür, dass es sehr gut funktionieren kann, wenn man einfach seinen eigenen Businessplan, wollte ich gerade sagen, aber seine eigenen Ziele verfolgt. Ich habe jetzt noch ganz, ganz viele Fragen und jedem, der hier draußen zuhört und dem es genauso geht, kann dir sehr, sehr gerne im Social Media schreiben, entweder bei TikTok oder bei Instagram. Und vielleicht schreit das Ganze hier nochmal irgendwann nach einer Fortsetzungsfolge.
Sehr gern.
Ich glaube, wir hätten da noch ganz, ganz viele Themen, über die wir sprechen könnten. Aber erstmal möchte ich mich bei dir bedanken, dass du extra den Weg auf dich genommen hast, hier nach Köln, um heute mit uns diesen Podcast aufzunehmen. Es hat mir sehr großen Spaß gemacht.
Sehr, sehr gern. Vielen Dank für die Einladung.
Tschüss.
Ich bin sehr gefreut. Ciao, ciao.